Wir kommen so quasi zum zweiten Teil unseres heutigen Abends, und zwar bieten wir jetzt medizinische Hintergrundinformationen. Und beginnen werden wir mit dem Vortrag von Professor Dr. Gregor Kasprian. Ich darf ihn hier begrüßen, und zwar ist er in der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin an der Medizin Wien tätig, wo er seit Mitte April diesen Jahres die Professur für Neuroradiologie übernommen hat. Er ist Experte mit Fokus auf fetale und Kinderneuroradiologie, und in seinem Vortrag wird er auf frühe Hirnveränderungen bei Babys mit pränataler Alkoholexposition eingehen. Bitte schön, Herr Professor.
Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gibt es Auswirkungen von pränatalen Alkoholkonsum auf die menschliche Hirnentwicklung beim Baby? Dieser Frage sind wir im Rahmen eines Fonds für Wissenschafts- und Forschungsgeförderten Projekt gemeinsam mit der französischen Wissenschaftsagentur nachgegangen. Wir leben heute im Zeitalter der sogenannten Präzisionsmedizin. Präzisionsmedizin bedeutet nicht nur, dass wir maßgeschneiderte Therapien jeden Patienten versuchen anzubieten, auch wenn das sehr kostspielig ist, sondern auch maßgeschneiderte Prävention. Prävention ist Teil unserer Gesunderhaltung, und maßgeschneidert heißt nicht immer genetisch, metabolisch, hochlaborchemisch. Maßgeschneidert bedeutet auch oft mit Hilfe von Bildgebung. Man versucht eben mit Hilfe von Bildgebung Veränderungen zu erkennen, die ganz spezifisch im Individuum einen Krankheitsverlauf zum Beispiel vorhersagen können. Dazu haben wir in Wien die fetale MRT. Das ist eine Untersuchung, die relativ modern ist. Unsere Patientinnen werden aus dem niedergelassenen Bereich über ein tertiäres Zentrum zu 90% der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH Wien zugewiesen, nach einem pränatalen Ultraschall mit einer gezielten Indikation, die wir versuchen im fetalen MR abzuklären. Das bedarf natürlich einer speziellen Expertise, die wir uns über die letzten 20 Jahre hier erarbeitet haben. Vor allem nicht nur ich, sondern vor allem meine Vorgängerin, Professor Daniela Breyer. Wie Sie sehen, mittlerweile machen wir über 600 dieser Untersuchungen jährlich, und das erlaubt uns auch, relativ viel Daten zu sammeln und auch sehr interessante wissenschaftliche Studien durchzuführen. Warum fetale Bildgebung mittels MR? Sie sehen hier den Ultraschall in der oberen Reihe, Ultraschallbilder, die sind schon wirklich sehr genau. Also das ist schon unglaublich, was man an solchen Bildern sieht, an menschlichen Hirnen zwischen der 20. und 30. Schwangerschaftswoche. Es gibt ein paar Schwächen hier zum Beispiel, wo der Knochen ist, kann man vielleicht manche Strukturen nicht so schön sehen, und diese Schwächen kann eben das MR kompensieren. Zusätzlich kann das MR verschiedene Perspektiven liefern, das heißt also sogenannte Sequenzen machen, mit denen wir quantitativ Hirnentwicklung erfassen können. Und eine der letzten Entwicklungen ist hier in Wien stattgefunden. Erstmals 2008 konnte ich zeigen, dass man mit dieser Technik die Faserverbindungen im menschlichen Hirn dreidimensional darstellen kann, in utero, in vivo, sicher, ohne diesen Fetus in irgendeiner Weise einer Belastung auszusetzen. Man kann grundsätzlich das Hirn, MR ist eine 3D-Technik, immer in 3D darstellen. Und das ist wichtig, weil wenn Sie sich diesen Vergleich hier anschauen, ein fetales Hirn eines Menschen in der 18. Schwangerschaftswoche muss 10-mal größer werden, damit es überhaupt die Größe erreicht eines Neugeborenen, und dann noch einmal einige Male größer, damit es die Größe eines adulten Hirns erreicht. Und wie macht das fetale Hirn? Das geht über neuronale Migration. Also Migration ist in der menschlichen Biologie überall verbreitet. Nervenzellen werden um die Seitenventrikel, um die Innenräume des Hirns gebildet und wandern dann hier in den Kortex aus. Dieser Prozess, das heißt, jede Nervenzelle unseres Kortex, unserer Hirnrinde, ist nicht dort geboren. Sie ist geboren in dieser Zone um den Ventrikel herum. Das heißt, dieser Prozess ist komplex und kann natürlich durch verschiedene Einflüsse verändert werden. Und wir versuchen, diese Einflüsse zu untersuchen, indem wir das Hirn in verschiedene Segmente untergliedern. Wir nennen das Segmentieren. Und dadurch können wir diese 3D-Modelle schaffen und verschiedene Hirnregionen quantitativ darstellen, also messen das Volumen dieser Regionen. Und das führt uns dann zu so einer Grafik, wie Sie hier sehen. Wir fahren oder wir erleben jetzt die menschliche Hirnentwicklung zwischen der 20. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt in einem 3D-Modell innerhalb von 2 Minuten. Das, was halt mehrere Wochen hier braucht. Und was Sie hier sehen, ist nicht ein Hirn. Das sind kumulative Daten von 300 normal sich entwickelnden menschlichen Babys, die also normiert wurden und ein praktisch Standardhirn so quasi generiert wurde. Und dieses Standardhirn nennen wir in der modernen Medizin Atlas. Sie sehen, es entwickeln sich hier Gyri und Sulci, das Rote, das ist jene Region, die für die zukünftige Motorik wichtig ist. Das Blaue ist die visuelle Region, das Grüne ist Sprache und Akustik. Dieser Atlas, den machen wir nicht nur, damit es so nett aussieht, sondern dieser Atlas erlaubt uns heute, und ich glaube, da sind wir weltweit relativ weit vorne, Standarddaten zu generieren, wo wir individuelle Vergleiche schaffen können. Wir können also die Frage stellen, wie wirkt sich zum Beispiel das soziale Umfeld einer Schwangerschaft auf die Hirnentwicklung aus? Wir können die Frage stellen, wie wirkt sich die Ernährung vegan versus Fleisch auf die Hirnentwicklung aus. Diese Fragen sind vielleicht alle en vogue und gehören natürlich auch bearbeitet, aber wir haben uns eben in dem Projekt auf den Alkohol konzentriert, vor allem deswegen, weil eben die präanale Alkoholexposition, wir haben es heute mehrfach gehört, eine der wichtigsten vermeidbaren Ursachen einer kognitiven Beeinträchtigungen nach der Geburt ist. Frühgeburt ist häufig damit assoziiert, aber auch schwere kognitive Beeinträchtigungen im Rahmen des fetalen Alkoholsyndroms. Unsere Studie hat weltweit für Aufsehen erregt und gesorgt. Wir haben hier 500 Schwangere kontinuierlich eingeschlossen, haben einen Fragebogen verwendet, der international normiert ist und auch von der WHO entworfen wurde. Dieser Fragebogen ist nicht so simpel, trinken Sie Alkohol, sondern er fragt ein bisschen so hinten herum und hat eben auch eine gewisse Sensitivität und auch eine gewisse Spezifität. Danach haben wir eine 1,5 Tesla oder 3 Tesla Untersuchung gemacht und haben genau diese Standard Atlas verglichen. Das heißt, in unserer Gruppe von 500 rekrutierten Frauen hatten 51 Frauen angegeben, dass sie Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert haben, 1 bis 3 Getränke pro Woche, also aliquot 1 bis 3 Glas Wein pro Woche. Circa 10%, also es ist ein bisschen mehr als das, was bei der rezenten Studie herausgekommen ist, aber ich glaube durchaus realistisch. Wir haben 24 dieser Datensätze identifiziert, die perfekt waren, also methodisch perfekt und ohne Artefakte, und haben die dann 1:2 mit normalen, nicht alkoholkonsumierenden Schwangeren gematcht und verglichen. Mit diesem QR-Code kommen Sie zu der Originalpublikation, die Sie downloaden können. Das Ergebnis der Studie war, dass jene Zone, die ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, um die Seitenventrikel, wo die Nervenzellen geboren werden und dann von dort wegwandern, diese Zone war bei den alkoholexponierten Fetten im Schnitt kleiner als in der Normalgruppe. Sie sehen, das war natürlich, wenn man die Individuen anschaut, nicht bei allen der Fall, aber es gab einige Fälle, die hier zu dieser statistisch signifikanten Unterschied geführt haben. Ich zeige Ihnen das anhand eines Beispiels einer Frau, die während ihrer Schwangerschaft massiv Alkohol konsumiert hat, und das ist das Bild, wie man pränatal im individuellen Fall die maximale Ausprägungsform eines fetalen Alkoholsyndroms sehen kann. Sie sehen einerseits dass diese Verbindung zwischen der rechten und linken Hemisphäre etwas auffällig ist. Ich gehe nicht darauf im Detail ein. Vielleicht hier im sagittalen Bild erkennen Sie, dass die Oberlippe dieses Babys ein bisschen auffällig ist. Das nächste, was man hier macht in der Gynäkologie und auch in der fetalen Neuroradiologie, man messt die Schädelgröße und Sie sehen auch hier, dass der Schädel dieses Kindes war etwas kleiner. Und wir können jetzt mit diesen Volumensmethoden auch dann noch sensitiver sehen, dass es sich hier speziell um eine Reduktion des Gesamthirnvolumens gehandelt hat. Was wir jetzt auch noch gemacht haben, ist, es gibt den 3D-Ultraschall, aber auch mit MR kann man dieses Gesicht dreidimensional rekonstruieren und Sie sehen, dass die Oberlippe dieses Kindes etwas auffällig ist. Und zwar wird Ihnen auffallen, dass dieses Filtrum, also diese Rinne hier, fehlt. Und das ist ein Feature des fetalen Alkoholsyndroms, wie es eben publiziert ist. Die Kinder haben alle oder viele davon dünne Oberlippen und eben dieses fehlende Filtrum. Ein Finding, das in der Maximalform offensichtlich schon pränatal zu erkennen ist. Und das zweite Finding war, dass dieses Corpus callosum, die Verbindung von rechts zu links, in unserer Gruppe interessanterweise vor der Geburt verdickt war. Was soll das jetzt? Sie müssen dazu wissen, dass jede Nervenzelle in der rechten Hirnhälfte genau weiß, mit welcher Nervenzelle in der linken Hirnhälfte sie sprechen wird. Das ist ein Programm in der Entwicklung, das ganz tief festgelegt ist. Wir nennen das homotope oder heterotope Konnektivität. Das heißt, dieses Programm ist festgelegt und eine gesunde Mischung zwischen diesen Verbindungen in dem Balken ist Voraussetzung für eine normale Funktion. Nachdem wir jetzt diese Faserverbindungen dreidimensional darstellen können und auch weiter untersuchen können, ist uns gelungen, das auch im Kontext zu den Ergebnissen der Gruppe in Marseille, mit der wir hier zusammengearbeitet haben, in Kontext zu setzen. Diese Gruppe hat nämlich im Mausmodell gefunden, dass alkoholexponierte Mäuse genau hier in diesen Balken, und das ist diese Rechts-Links-Verbindung, eine abnorme Mischung dieser Verbindungen aufweist. Also unsere Daten passen sehr gut zu diesen Tiermodelldaten in der Hinsicht, dass offensichtlich auch geringe Mengen Alkohol die Hirnentwicklung eines Kindes auf eine andere Bahn lenken, als es eigentlich zu erwarten ist. Also ich fasse zusammen. Das menschliche, sich entwickelnde Gehirn ist sehr, sehr schnell sich verändernd. Das heißt, es gibt Strukturen, die werden aufgebaut und wieder abgebaut, nur damit das Gehirn wachsen kann. Ich nenne das ein normales Trajektorium, ein normaler Verlauf. Alkohol bewirkt jetzt in gewissen Hirnregionen, nicht allen, eine selektive Schädigung und setzt jetzt praktisch diese Hirnentwicklung auf einen anderen Pfad. Das bedeutet jetzt nicht immer, dass Sie es nach der Geburt, und der Primarius Wawrig wird Ihnen das bestätigen, ein schwer, sich massiv schlecht entwickelndes Kind sehen. Das sind funktionierende Kinder zu einem gewissen Teil. Aber die Mischung eben in der Gesamthirnstruktur ist eine andere als eben von jenen Kindern, die nicht alkoholexponiert waren. Und damit haben diese Kinder auch andere Chancen in ihrer Weiterentwicklung. Ich bedanke mich bei der Gelegenheit bei dem Team in Frankreich, meinem Team in Wien. Und natürlich stehen da viele Leute dahinter, denen ich auch zu Dank verpflichtet bin. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Ausführungen und für den Mediziner ganz toll gemacht, nämlich auch für die Nichtmedizinerin super verständlich, was nicht immer en vogue ist. Also danke für die Ausführungen. Von dieser Seite, weil gibt es hier im Publikum Fragen zum Vorgetragenen oder online?
Ja. Eine Frage ist jetzt da.
Eine Sekunde noch, Herr Professor.
Bitte. Von welcher Menge ist bei geringem Alkoholkonsum die Rede?
In unserer Studie waren es eben Äquivalente von 1 bis 3 Gläsern Wein pro Woche.
Und wie sieht es in der Stillzeit aus, kommt die nächste Frage.
Das haben wir nicht untersucht. Vielleicht eine Frage, weil sie heute schon gestellt worden ist. Wir haben beim Fonds für Wissenschaft und Forschung eine Follow-up-Studie beantragt, in der wir diese Kinder gerne nachuntersucht hätten. Mhm. Wir werden sehen, wie der Bund darauf reagiert.
Wir halten die Daumen. Bitte.
Das war genau meine Frage, weil mich würde natürlich der klinische Outcome sehr interessieren, wie der dann korreliert, mit welchen tatsächlichen Zeichen. Das heißt, da gibt es eine Perspektive.
Ja, wir arbeiten gerade daran und ich weiß nicht, ob der Antrag jetzt schon offiziell eingereicht ist oder ob wir sind praktisch jetzt dran. Ich möchte das bewusst jetzt so offen formulieren, da natürlich, wenn sozusagen da Interesse besteht, dran mitzutun, herzlich willkommen. Ja, ich bin auch sehr froh, dass es praktisch so eine Wahrnehmung hier in Wien auch gibt, dass man sich diesem Thema jetzt vermehrt widmen will. Ich kann Ihnen sagen, dass so quasi beim Aufbau der Studie es nicht leicht war, das durch die Ethikkommission zu bekommen. Also es war ein schwerer Weg, immer wieder mit der Frage konfrontiert, na, was soll das bringen? Und so, also auch unter Ärzten und Ärztinnen, Kollegen.
Danke, bitte noch eine Frage. Ich habe eine Frage zum Sample der Frauen. Ich hoffe, es haben ein paar zum Trinken aufgehört und sind deswegen aus dieser Gruppe rausgefallen, sind die aber trotzdem weiter untersucht worden und Nerven regenerieren sich ja recht gut oder können sich regenerieren. Und gibt es da bei den Kindern, wo die Frauen aufgehört haben und vorher aber am Anfang der Schwangerschaft getrunken haben, gibt es da Zahlen oder sind die dann ganz rausgefallen?
Da sind wir jetzt wirklich, also deswegen habe ich das in diesen Kontext der Präzisionsmedizin gestellt. Wenn wir wirklich wissen oder wenn wir Vermutungen haben, dass es sich hier um ein fetales Alkoholsyndrom oder ein Spektrum handelt, dann gibt es möglicherweise Dinge, die diesen Kindern besonders helfen. Therapien, die etwas spezifischer sind, Begleitung, die etwas besser hilft als andere. Und das gehört natürlich in Zukunft auch studiert.
Dankeschön. Eine Frage noch, bitte, Daniela.
Ich möchte was sagen zu dem Thema gelegentlicher Alkoholkonsum, weil es ist ja, also Sie haben es definiert mit 1 bis 3 Gläser Wein. Wenn jetzt quasi in der Beratung eine Hebamme oder eine Ärztin, ein Arzt quasi den reduzierten Konsum empfiehlt und ihr trinkt es halt nur gelegentlich eines, dann bleibt es ja manchmal auch nicht nur bei einem Achterl, dann sind es vielleicht aus 2 Achterl oder wie Sie es definieren, 3 Achterl. Und ich denke mal, für den Fötus oder das heranwachsende Kind ist das natürlich eine unglaubliche Menge Alkohol, die es da abzubauen gilt und der enzymatische Bau des Fötus ist ja ganz anders als der Mutter. Und da habe ich gelesen, und jetzt meine Frage an Sie, schon in verschiedenen Quellen gelesen, dass der Fötus oder das heranwachsende Kind, das Ungeborene, die 10-fache Zeit braucht, den Alkohol abzubauen. Und ich habe auch nachgefragt an diversen Stellen, wo ist die Quelle, die wissenschaftliche, da bin ich leider nicht fündig geworden.
Ich bin kein Pharmakologe, ich kann dazu jetzt nichts Spezielles sagen. Was ich aber sagen kann in der Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Frankreich: Alkohol greift also Mikro-RNA, also das ist das, was die untersucht haben, also in die genetische Übersetzung der DNA von sich entwickelnden Zellen ein. Und ich glaube, das ist eine jahrhundertelange Diskussion, ist Alkoholismus angeboren, welche angeborenen Komponenten. Wir wissen heute, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft einen Impact auf unsere genetische Ausstattung hat. Ich glaube, das ist ein sehr hartes Argument. Egal, wie schnell jetzt ein Baby das abbaut, Alkohol greift in unsere genetische Zusammensetzung ein.
Dankeschön. Eine Online-Frage noch?
Es gab noch eine Frage, die fragt bezüglich dem Zusammenhang von Alkoholkonsum der Mutter und erhöhtem Risiko beim plötzlichen Kindstod. Ist Ihnen dazu was bekannt?
Die Daten, also jetzt noch einmal bewege ich mich etwas außer meinem Fach. Der Professor Eppel kann das sicher besser beantworten. Ich kann nur die Daten aus der Literatur zitieren und kann sagen, dass also die Frequenz und die Prävalenz an plötzlichen Kindstod auch höher ist in dieser Gruppe, das ist so berichtet.
Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Danke vielmals.